Autotelefon, der Podcast über Autos.
Bonjour mon amour, hallo Stefan.
Monsieur Paul Janosch.
Bonjour. Ja, ich wär wirklich gerne in Paris gewesen heute. An mir liegt's nicht, sage ich mal. Okay. Ja? Also wer auch immer hier zuhört, an mir liegt's nicht. Ich hatte eine Einladung, ich war willens, ich war darauf vorbereitet, aber andere Leute hielten es für angemessen, heute nicht nach Paris zu reisen. Dort habe ich verpasst, live und in Farbe, die Weltpremiere des neuen Citroën EC3, des elektrischen C3, ja. Der also heute zum ersten Mal der Öffentlichkeit oder der Medienöffentlichkeit, muss man sagen, gezeigt wurde in Paris.
Und warum wurde es dir untersagt, nach Paris zu reisen? Wer waren diese anderen Leute?
Ach nee, untersagt nicht, aber ich sag mal, das Programm, das Bewegtbildprogramm im Fernsehen wird halt irgendwie woanders entschieden, welche Autos wie reinkommen. Und stehende Autos, die nicht fahren, sind sowieso sehr, sehr selten im Programm, einfach weil das gewissermaßen ein Abschalter ist, was die Quote angeht. Ein Auto muss eben fahren, ja, zumindest muss die Chance bestehen, dass es in den nächsten Sekunden irgendwann losfährt. Und deswegen ist es eine super seltene Ausnahme, dass wir Weltpremieren oder Standpräsentationen fürs Fernsehen begleiten. Die letzte, die wir gemacht haben oder die, wo wir, ja, da sind wir auch gefahren. Siehst du, beim Citroën Oli ungefähr vor einem knappen Jahr im Dezember 2022 in Frankfurt, das war ja auch stehend, aber dann durften wir dann doch noch heimlich oder mehr oder weniger, ja, so halbheimlich mit diesem Unikater nochmal durch Frankfurt fahren für eine Stunde, um so ein paar Bewegtbilder zu machen. Und das ist natürlich fürs Fernsehen dann stärker, als wenn das Auto einfach nur in einem Studio steht. Genau. Trotzdem, der C3 knüpft da ja so ein bisschen dran an den Citroën Oli, auch wenn er natürlich nicht ganz so konsequent ist, aber so, es gibt einige Designanleihen, sowohl außen als auch innen, die man wiedererkennen kann. Und ja, ich freue mich erstmal, dass eine Stellantis-Marke, in dem Fall jetzt Citroën, ein Auto zeigt, was ab 23.300 Euro verkauft werden soll.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Ohne Förderung und ohne alles. Ne? Das ist der Ladenpreis.
Das ist der Preis.
Also ja. 23.3 für ein Elektroauto, da kann man sagen, egal wer es macht, Hut ab, dass das gelungen ist, wie immer sie es gemacht haben oder wo immer der Haken ist. Eventuell ist ja noch ein Haken. Aber alle Leute, wir haben uns ja neulich darüber echauffiert, alle Leute, vor allen Dingen unsere Journalistenkollegen, inflationieren das Wort bezahlbar und meinen damit Autos, die 40.000 Euro kosten oder knapp drunter. Ja. Und ich meine, das ist schon echt fett. Und 23.3, das nenne ich aber mal bezahlbar. Also für Leute mit Bürgergeld auch nicht, aber wo steht geschrieben, dass jeder ein Auto besitzen soll. Aber dass fast jeder ein Auto besitzen kann, das war ja bislang deutsche Realität. Und da, glaube ich, können wir bei einem Preis von 23 und ein bisschen davon reden, dass das für fast alle möglich ist.
Ja, und es ist halt auch so ein bisschen eine Ohrfeige an den VW-Konzern, muss ich sagen, die ja lange, lange bezahlbare Elektroautos auch angekündigt haben und immer wieder verschoben haben oder immer wieder dabei sind, es weiter zu verschieben. Und ja, jetzt ist also jetzt Citroën eben vorweg geprescht, auch wenn das Auto erst nächstes Jahr kommt, aber trotzdem jetzt eben schon mal gezeigt wurde. Und wir haben jetzt auch schon Mitte Oktober, also das ist ja noch im Rahmen von der Ankündigungszeit. Wir sind da ja in den letzten Jahren ein bisschen umgeschult worden. Also es wird früher angekündigt und später dann in den Markt eingeführt als noch vor 5 Jahren vielleicht. Eine Zwischenüberschrift finde ich noch interessant. Es ist auch eine weitere Elektroversion geplant mit einem kleineren Akku und 200 Kilometern Reichweite ab 19.990 Euro. Ja. Also tatsächlich ein Elektroauto unter 20.000 Euro. Wer eben nicht so weit fahren möchte, also der größere hat eine 44 Kilowattstunden Batterie mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 320 Kilometern. Also wir reden hier wirklich nicht von diesen 400 Kilometern und mehr, was man so ein bisschen gelernt hat in letzter Zeit, was einem so die Reichweitenangst nehmen soll, sondern eben hier geht es wirklich darum, den Preis im Rahmen zu halten. Ja. Und ich denke, ein Citroën C3 hat vor nicht allzu langer Zeit auch eher 13.000 Euro gekostet als ja, Einstiegsbenziner.
Ja, natürlich, klar.
Jetzt freuen wir uns schon über ein Auto ab 23.300 Euro. Aber ja, this ship has sailed, wie du sagen würdest. Ja. Und Menschen mit Bahncard würden sagen, der Zug ist abgefahren. Und so ist es nun mal. Und jetzt geht es eben darum, eine Preisgrenze, eine magische Grenze nach der anderen irgendwie wieder einzureißen. Und in dem Fall eben die Franzosen in Paris. Ja. Deswegen erstmal Applaus aus der Ferne, ja, auf jeden Fall.
À la Bonheur, wie der Franzose sagt. Das finde ich. Und vor allen Dingen, das wird ein wenig Unruhe erzeugen in den anderen europäischen Autokonzernen. Und die werden doch versuchen, ihre Leute, die an kleinen Elektroautos arbeiten, noch ein bisschen mit der Peitsche zu motivieren, dass das schneller geht und billiger wird. Und vielleicht für die Leute, die jetzt nicht die Citroën-Modellpalette komplett auswendig vor Augen haben.
Na, da gibt es bei uns, glaube ich, kaum Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
Das weiß ich nicht. Der C3 ist normalerweise das, was so in der VW Polo-Klasse spielt, aber hier basiert dieses neue Elektroauto auf dem Mini-SUV, ne, von Citroën, dem C3 Aircross, oder den es aber auch schon, glaube ich, nicht mehr gibt. Aber auf jeden Fall ist es nicht dieses knuffelige kleine Kompaktauto, sondern es ist mehr so ein etwas unknuffeliger, eckiger, kleiner SUV.
Ja, und da sind wir auch schon bei der Kritik, die wir loswerden müssen, oder ich zumindest. Es ist natürlich unsäglich, dass so ein Auto wie der C3 jetzt als, wie du gesagt hast, richtigerweise als C3 Aircross Verschnitt ohne den Beinamen Aircross kommt. Das heißt, aus dem Mini-SUV wird jetzt also der nächste, und der ist dann wirklich nur noch C3. Das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen, weil Citroën Oli hin und her, aber ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass es auch einen echten C3 künftig gibt und meinetwegen dazu noch einen höher gestellten. Meinetwegen darf der auch zuerst kommen, aber jetzt da in dieser kompakten Welt nur noch Hochbeiniges da auf die Straße zu rollen, das tut natürlich ein bisschen Schmerzen. Aber das Auto ist in Europa entwickelt und wird auch in Europa gebaut. Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich. Ja. Wir gucken mal kurz, was Dacia mit dem Dacia Spring ja im Angebot hat. Das ist ja mehr oder weniger ein umgebatchtes chinesisches Elektroauto. Und das ist schon was anderes hier. Also auch wenn natürlich das Innenleben garantiert auch teilweise aus Fernost kommt, das ist schon klar. Aber es ist zumindest kein reiner Import, sondern es wird irgendwo in Europa zusammengebaut. Das ist ja heute auch nicht mehr alltäglich und deswegen nochmal Applaus für Citroën.
Okay, und jetzt etwas fast völlig anderem.
Jetzt bin ich auch gespannt.
Elektromobilität,
Ferrari.
Nee, Elektromobilität bleibt erhalten, aber es geht jetzt aufs Wasser. Ich habe eine witzige Meldung bekommen von der Firma ADS Tech, die ich bisher gar nicht kannte, aber die machen Ladesäulen für Elektromobilität. Und jetzt freuen die sich, den Ladepunkt geschaffen zu haben für, warte mal, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, also ein Boot, ein sogenannter Day Cruiser, also so ein Motorboot ohne Kajüte, wo man so nur so zum Vergnügen so auf dem See mit rumfährt, 8,5 Meter lang, von der Firma Frauscher, das ist sowas wie Mercedes, also was richtig Feines. Ich habe ja früher zu meinem Ressort bei der Welt gehört auch die Boote-Seite. Deswegen kenne ich da noch so ein paar Namen. Da steckt der Antrieb des neuen Porsche Macan E drin in diesem Boot. Mhm. Also eine 100 Kilowattstunden Akkukapazität. Richtig, richtig viel. Gedrosselt allerdings die Leistung, glaube ich, auf 400 PS oder 350 PS. Das hat da auch der Verbrenner. Aber alle schwärmen natürlich über die wahnsinnige Power, die dieses Boot hat. Und der Witz an dieser Ladestation, deswegen ist es überhaupt nur erwähnenswert, ist, dass du natürlich, wenn du jetzt dir so einen normalen Yachthafen vorstellst und du stellst da an den Steg, wo so ein Boot ja eben hin muss, du kannst es ja nicht zu jedem Laden an Land ziehen, du stellst also auf den Steg so eine Ladesäule. Erst blöd aussehen tut es auf jeden Fall. Es sieht aus, als wenn da irgendjemand den Grundstein für ein Büro hoch rausgelegt hätte auf dem Steg. Aber du kriegst dann normalerweise nicht diese hoch Stromleitungen da unter den Steg geklemmt, die du brauchst, um hier mit hier 800 Volt Technik 350 Kilowatt Ladeleistung zu arbeiten. Das Ding hat einen Akku. Das Ding hängt an der ganz normalen 22 Kilowatt Leitung, die jeder Hafen wohl hat. Und damit wird so über die Zeit, wenn kein Boot kommt, der Akku oder die Station geladen, dass sie Strom hat für ein Porsche, also Frauscher/Porsche-Boot, das dann kommt und sagt, hey, ich will jetzt mal in 30 Minuten den Akku wieder voll haben. Und das ist schon very sophisticated, muss man sagen, zumal der...
Sowas braucht man vor dem eigenen Haus natürlich.
Da komme ich gleich drauf. Zumal der Macan dann auch noch so eine extra Portion Schnellladung kriegt, weil er irgendwie das 800 Volt in 2x400 Volt Ladevorgänge teilen kann. Und da heißt das Bankladen. Ganz durchschaut habe ich es auch nicht, bringt aber ein paar Minuten mehr und schafft dir wohl auch innerhalb von 5 Minuten irgendwie Strom für 100 Kilometer oder so. Das ist ja schon so nicht schlecht. Allerdings, selbst wenn ich einen eigenen Steg hätte, und denk dir, ich habe einen. Also ich habe keinen Steg, aber ich habe ein Ufergrundstück an dem See, der in der Nähe meines Hauses liegt, von 2 Meter Breite und 7 Meter Tiefe, also vom Ufer 7 Meter bis an Land und 14 Quadratmeter, die gehören mir und meiner Frau. Das gehört allerdings jedem, der da ein Haus hat in dem Dorf, gehört so ein kleiner Uferstreifen. Das haben die damaligen Großgrundbesitzer des Dorfes so verfügt, damit niemand das Ufer für sich reklamieren kann. Und die meisten Leute haben sich an ihre 2 Meter einen Steg gebaut und tun da ihr Ruderboot dran oder ihr Motorboot oder irgendwie sowas. Wir haben kein Boot, also haben wir auch keinen Steg, aber ich könnte einen haben.
Noch nicht, Stefan, noch nicht.
Das Problem...
Jetzt weißt du, was du brauchst.
Das Problem ist aber nicht der Steg, das Problem ist das Boot. Denn so fortschrittlich das Boot ist, so teuer ist es auch. Also das kostet in der Verbrennervariante Grundpreis abwerft knapp unter 300.000 Euro. Und in der Porsche Frauscher Elektro-Variante, allerdings dann auch mit Top-Ausstattung, kostet es inklusive Mehrwertsteuer, warte mal, ich muss den Rechnerprogramm wieder, das sind 663.000. Also mehr als doppelt
also
so doppelt viel.
Also doppelt, im Prinzip so wie bei Autos auch.
So wie bei Autos auch.
Nimmst einfach den,
Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Das ist schön. Ich habe das Event so ein bisschen mitverfolgt. Das war am Gardasee.
Genau,
sogar mehr oder weniger in dem Ort, in dem unser Grundstück zu verorten ist, wo ich manchmal hinfahre. Ich kenne also diese Werft, diese Reparaturwerkstatt dort sehr gut, Feltrinelli am Gardasee. Und dort hat also Porsche dieses Presseevent mit Frauscher abgehalten. Und natürlich habe ich mich gefragt, was sagt man denn zum Thema Reichweite bei solchen Booten? Ist ja auch genannt, ich habe mir irgendwie aufgeschrieben hier, 45 Kilometer, wenn man so rumcruist, also das hat ja den gleichen Akku wie der Macan, also 100 Kilowattstunden Akku. Und 45 Kilometer kann man rumcruisen oder so ein kundentypisches Verhalten, also eine Mischung aus langsamer Fahrt, rumgecruise und asozialen Vollgas-Aktionen. Kann man so 2 bis 3 Stunden durchhalten mit diesem Ding. Und da fehlt mir jetzt natürlich der Vergleich zum Boot mit Verbrennungsmotor. Aber es reicht auf jeden Fall für den Gardasee, um da ein bisschen Wellen zu machen. Ja. Und ehrlich gesagt, jedes Boot, was da nicht mehr rumdröhnt, sondern irgendwie elektrisch rumfährt, ist doch schon mal ein gutes Boot.
Das stimmt, wobei das größte Problem ist eigentlich nicht unbedingt nur das Motorengeräusch, sondern vor allen Dingen die Wellenbewegung, ne, die solche Boote halt erzeugen. Und das kann ja, das ist ja abgeriegelt bei 85 km/h. Das ist also richtig schnell, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber noch lustiger finde ich, das hat Fahrmodi wie ein Auto, nämlich Sport Plus und Sport, das kennt man ja. Und dann kommt, darunter kommt Range, also Reichweitenoptimierung. Und dann kommt, das gibt's beim Auto nicht, Docking. Da kommst du also nicht über 15 km/h, damit du im Hafen da keinen Fehler machst. Ne? Ja. Und das finde ich schon ganz nett. Wenn einem das jetzt komisch vorkommt, dass man mit so einer riesen Akkuladung von 100 Kilowattstunden nur 45 Kilometer weit fahren kann, das liegt natürlich daran, dass Boote eine unvergleichlich schlechtere Hydrodynamik haben als Autos Aerodynamik. Also versuch einfach mal nur im Wasser rumzulaufen zu Fuß, dann merkst du, wie viel Widerstand der das Wasser bietet. Und da muss
da
man.
Da spricht der Experte für Wassergymnastik,
ja, genau.
Stefan Anker.
Da muss man, da muss man gegen anarbeiten. Und das muss halt ein Boot mit seinem Motor auch. Und deswegen werden zum Beispiel Verbrauchswerte von Booten entweder gar nicht genannt oder nur
oder
auf Nachfrage oder nur sehr verschämt. Und wenn, dann wird in Liter pro Stunde. Ne? Ja. Also denn, ja, du kannst ja, guck mal, der braucht nur 3 Liter Diesel pro Stunde, dein Freizeitkreuzer da, ja, das ist nicht viel, aber du kommst eben in dieser Stunde auch nur 6 Kilometer weit. Mit so, ne? Und dann, wenn du das wieder hochreichst, dann bist du auf fast 50 Liter auf 100 Kilometer. Also das ist schon so, Bootfahren ist jetzt nicht gerade der Ökotrip. Ne?
Ja, genau, also je nachdem im Vergleich, ne, also das ist immer eine Frage des Tempos. Ich erinnere mich an frühere Bootsreisen, Hausbootreisen, auch in Frankreich, wo er früher noch relativ viel über die Kanäle und Flüsse auch an Lastkähnen unterwegs war, die Penischen, die kleineren. Und die haben natürlich so Schüttgut, also Korn und Sand und solche Sachen, natürlich in enorm hohen Mengen transportieren können. Und da war es halt egal, ob die dann irgendwie 2 Wochen unterwegs waren oder nicht. Wenn es halt keine Terminware ist, dann ist es, denke ich, durchaus keine so unökologische Art der Fortbewegung im Vergleich zu halt irgendwelchen LKWs, die dann halt mit maximal 40 Tonnen über die Autobahnen oder Landstraßen fahren. Also halt, ja, je nachdem. Dinge, die langsam und kontinuierlich transportiert werden können, dafür ist es, denke ich, keine schlechte Idee. Und die Wasserstraßen in Deutschland sind halt ja noch schlimmer vernachlässigt worden als das Schienennetz. Und darüber will ich gar nicht weiter reden, weil sonst
reicht die halbe Stunde vergeht
mir der Appetit.
Ja, das stimmt schon. Aber ich spreche mehr von diesen Freizeitbooten.
Ne? Ja, das ist ja reiner Spaß. Ja. Und, ja.
Aber nee, trotzdem macht Bootfahren
hübsch,
Spaß.
Finde ich, ne? Das Frausche. Mhm. Es macht Spaß, aber sonderlich hübsch finde ich das Frauscherboot ehrlich gesagt nicht.
Nee, finde ich auch nicht.
Das ist wirklich ein komischer Kahn. Also da finde ich so irgendwie Riva-Holzboote dann doch irgendwie stilechter, um über den Gardasee zu brettern.
Mm-hmm. Sie haben übrigens in der Porsche-Pressemitteilung ist ein lustiger, also ich will nicht sagen Fehler, aber sie haben hochwertige Fotografie da angeboten, wie man das auch nicht anders erwarten kann. Aber der Blick ins Cockpit zeigt ein schief stehendes Lenkrad. Das ist ungewöhnlich. Macht man normalerweise nicht und macht man vor allen Dingen auf Industrieseite eigentlich nie.
Reden wir jetzt vom Steuerrad oder vom Lenkrad des Macans?
Nee, das Lenkrad des Steuerrad des Porsche-Bootes da, ja. Hm.
Okay, ja gut, das stimmt. Das sieht eigenartig aus.
Also wenn es ganz doll schief stünde, könnte man sagen, das sei irgendeine nautische Absicht. Aber es steht halt nur so ein bisschen schief.
So sieht es ein bisschen eigenartig aus, ja stimmt, ja. Naja, schöne Spielerei auf jeden Fall. Es hat funktioniert, weil der wichtigste deutsche Autopodcast hat drüber gesprochen, obwohl wir kein Geld von Frauscher oder von Porsche dafür bekommen.
Das wäre
ja eigentlich schon absurd.
Das wäre ja noch schöner.
Ist ja schon absurd. Ne? Ja. Frauscher wäre ein guter Sponsor eigentlich für uns. Stimmt.
Nee, also, wenn jetzt unsere Hörer auch nur vermuten würden, dass wir für irgendwas Geld bekämen, was wir hier erwähnen, dann wäre der Podcast ja nur noch halb so schön. Also das kann man wohl ausschließen.
Also Werbung ist immer gekennzeichnet, genau. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Natürlich freuen wir uns über zahlungskräftige Werbekunden, wenn sie zu uns passen, dann sind wir da offen. Aber es wird jetzt nicht zwischendurch mal was erwähnt, was dann irgendwie hintenrum vergütet wird, wie auch immer. Genau.
Gut, was haben wir denn noch
so
Interessantes?
Diese Woche... Naja, nach dem Feuerwerk der letzten Woche ist diese Woche natürlich erstmal Füße hochlegen und durchatmen angesagt. Aber Kia war nicht ganz untätig und hat einige elektrische Blicke in die Zukunft uns oder allen, die diese Bilder anschauen wollen, erlaubt. Und zwar unter anderem den Kia EV5, also den EV5, der so ein bisschen dieses Riesenschiff EV9, EV9, den wir in 10 Tagen in der Nähe von Nizza übrigens auch tatsächlich drehen werden auf einem Fahrtermin.
Ja,
da muss man auf jeden Fall Weitwinkel einpacken, um den ganz drauf zu bekommen. die haben den vorgestellt, also der soll so oder so ähnlich kommen und dann noch ein bisschen weiter in die Zukunft gerichtet, 2 Konzeptstudien, die auch in diese Familie passen sollen. EV3, also EV3 und EV4, EV4. Also alle Elektroautos heißen jetzt wohl EV, nicht sehr fantasievoll, wie ich finde.
Wenn du der Erste bist, der das macht.
Ja, ja, trotzdem. Also EV für Electric Vehicle ist halt irgendwie eine Abkürzung. Dann kannst du es auch gleich Auto 1, Auto 2, Auto 3 nennen. Macht der BYD mit dem Atto. Atto 3. Über die Studien kann man streiten, denke ich. Also gerade der
EV4, ne?
Sieht komisch EV4, aus. EV4, da ist ein bisschen, in der Seite ist auch ein bisschen was von Elon Musks Tesla Cybertruck irgendwie drin. Also das Heck ist viel, Hauptsache anders. Ja, so ein bisschen Hauptsache anders. Aber gut, wenn es so eine überdachte Pickup-Pritsche sein soll, die man gut beladen kann oder auf der man picknicken kann oder so, mag es ja ganz schön sein. Der EV4, ja, also EV3 sieht halt irgendwie aus wie so ein Crossoverchen, ein kleineres. Mhm. Gut, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich bin von der Designsprache ein bisschen erschlagen. Ich finde es cool, wie das Kia mit dem EV9, jetzt mit dem EV9 gemacht hat, so als bisschen Ausbruch, aber das jetzt so komplett in allen Größen immer wieder die gleichen Sachen so anzubieten, muss ich mal schauen, wie ich das so nach ein paar Mal drüber schlafen dann finde. So finde ich es einfach ein bisschen too much, weil es doch alles sehr ähnlich und sehr technoid, kantig, eckig und eben ganz bewusst anders aussehen soll.
Ja, finde ich auch. Ja, nach so viel Elektro kann ich dir und unseren Hörern auch mal ein bisschen was Klassisches nochmal anbieten.
Nochmal einen Zweitakt anwerfen.
Ja, also so nicht ganz so, aber ich kann dringend mal eine Leseempfehlung geben im Internet. Classicpassion.de. In einem Wort, classicpassion.de. Das ist eine Internetseite, das ist ein, also man nennt es Blog, aber es ist ein Forum. Also jemand startete einen Beitrag und andere schreiben drunter. Also so wie Facebook, nur privat sozusagen. Ne? Und du musst auch angemeldet sein, um mitschreiben zu können. Also es ist so eine ich will nicht sagen, ja, vielleicht unfreiwillig elitäre Sache. Vielleicht will er das auch genauso haben. Jedenfalls war der Betreiber, den es im Netz und auch jetzt hier im Podcast nur unter Pseudonym gibt, Hugo Servatius, der ist einer unserer Hörer und hat mich angerufen, weil er meine Fotoausstellung sehen wollte. Oder hat mich über Facebook kontaktiert, genau. Jedenfalls war er Sonntag hier und hat sich meine Autofotos angeguckt. Wir haben uns 1,5 Stunden sehr nett unterhalten. Und er hat dann auch im Forum jetzt einmal geschrieben, dass seine Mitforisten gerne auch mal zu mir kommen sollten, was natürlich gut ist. Und dann hat er auch über unseren Autotelefon-Podcast noch ein paar warme Worte verloren. Deswegen gebe ich hier natürlich gern die Empfehlung zurück. Und kann aber auch sagen, dass es ein sehr angenehmer Kontakt war. Das war nämlich ein echter Petrolhead. Der hat mehrere alte Autos in der Garage stehen, unter anderem das spektakulärste aus meiner Sicht, der VW Käfer, der sein erstes Auto war. Das hat er nie abgegeben. Der fährt seit 38 Jahren denselben VW Käfer, natürlich nicht täglich. Er kam an mit dem Daimler Double Six, das war dann schon ein bisschen standesgemäßer. Das fand ich einen beruhigenden Gedanken irgendwie. Und wir haben einen Gegenbesuch von mir in seiner Garage schon mal lose verabredet und ich denke, ich werde das auch mal machen. Und vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube nicht seinen Namen. Hugo Servatius, das muss reichen.
Das muss reichen, auf jeden Fall. Wenn du sagst, so ganz locker, nonchalant, Daimler Double Six, denkt natürlich jeder, hä, was redet dieser Mann? da sollte man vielleicht nochmal ganz kurz bisschen Nachhilfe anbieten.
Ja,
alle Hörerinnen und Hörer, die das wollen.
Du weißt es bestimmt gut, mach ruhig.
Nee, überhaupt nicht. Also bei mir klingelt nur, dass es wahrscheinlich sich um einen Jaguar XJ handelt, der aber warum auch immer Daimler Double Six heißt, weil er ich verstehe schon, er hat einen V12-Motor, das ist klar. Aber dieser ganze Zusammenhang der Daimler Company Limited aus Coventry und Jaguar und mir als Stuttgarter Gottlieb Daimler und Daimler und diese ganze Nennung, da können wir gerne nochmal eine Sonderfolge machen, weil so richtig verstanden hat es, glaube ich, fast noch niemand.
Ich bin da auch nicht sattelfester als du. Ich weiß, dass es die Edellinie damals war von Jaguar. Also wem ein Jaguar nicht genug war, der suchte nach einem Daimler im selben Kleid. Und das ist ein tolles Auto, auch schon 30 Jahre alt, kriegt jetzt das H-Kennzeichen und auch unverbastelt. Er hat mal die Tür aufgemacht, hat gesagt, riechen Sie mal. Und dann, das roch immer noch nach dem Leder da drin, plus natürlich ein bisschen Benzin, so zeitgemäß, ne? Aber richtig schön, knapp 100.000 gelaufen, alles echt, alles original. Und ich kann ja nicht umhin, immer so mit mitfühlendem Gesichtsausdruck zu fragen, wie viel Sprit die denn verbrauchen, diese Autos, ne? Ja, in der Stadt wohl so deutlich über 20. Das ist dann die Kehrseite der Geschichte. Aber 30 Jahre am Stück gefahren, ohne ein neues Auto dafür zu kaufen, hat ja dann auch was von Nachhaltigkeit. Könnte man behaupten. Ja. Nein, aber da muss man halt drüber stehen können. Also als Besitzer muss man sich das natürlich leisten können und wollen. Und als Betrachter muss man einfach drüber stehen und sagen, okay, das wird die Welt nicht zerstören. Das ist dann mal eben so. Aber es ist einfach wunderschön, solche Autos zu sehen. Vor allen Dingen, wenn die eben nicht so in den Seilen hängen, in den Knien hängen, wie viele Jaguar, das muss man ja sagen, aus dieser Zeit. Das war ja sozusagen, das Jaguar war mal eine Zeit lang ja das Fiat der Oberklasse. Also das, da war nicht viel Start mit zu machen. Aber dieser spezielle Daimler hat wenig Ärger gemacht, wie ich mir habe sagen lassen.
Also ich glaube, für den Kommentar kriegst du auf jeden Fall jetzt ein paar Backpfeifen, ja?
Nein, Jaguar war das Fiat der Oberklasse. Das kann man nicht anders sagen. Ständig liegen geblieben. Okay. Und man kann auch sagen, Ferrari war das Fiat der Sportwagenklasse.
Ich wollte gerade sagen.
Und, also das ist halt so. Die waren, also Ferrari war zu den Zeiten...
Aber tust du damit Fiat nicht unrecht?
Nein, Fiat war das Fiat der Mittelklasse. Fiat war, wir kennen das ja, Fiat kennen wir
Fiat
ja als...
Fiat war das Original, das Original.
Wir kennen ja Fiat als Fehler in allen Teilen. Aber die Amerikaner, die sehen es, die haben das noch viel besser übersetzt. Fix it again, Tony. Und genau so war es. Ja. Und das ist natürlich heute alles viel besser geworden. Das will ich gar nicht, das kann ich hier gerne offiziell bestätigen, aber ich meine, in den 70er Jahren waren alle Autos nicht so zuverlässig wie heute, aber manche waren eben doch deutlich weniger zuverlässig als andere.
Ja. Du meinst, der Käfer von Hugo Servatius ist eine große Ausnahme,
ja,
der einfach seit 38 Jahren läuft und läuft und läuft.
Naja, der wird ja auch nicht mehr jeden Tag genommen. Ne? Ich habe nach einem Daily Driver gefragt, also er sagte dann spontan Fiat 500. Steht also auch noch ein altes Exemplar von irgendwo zur Verfügung. Ja. Oder war es ein neues? Da habe ich gar nicht gefragt. Man kann sich ja mit 4500 kann man sich ja gut rausreden heutzutage. Kann man ja immer sagen.
Das kann ja alles sein. Das kann ja elektrisch sein oder.
Da muss ich nochmal nachfragen.
Benziner.
Da muss ich nochmal nachfragen. Vielleicht ist es so ein ganz, ganz schnöder Neuer, wie meine Frau einen hat. Ja.
Ja, über den können wir nächste Woche gerne nochmal reden.
Genau, das machen wir. Da bringe ich die Inspektionsrechnung mit vors Mikrofon und dann trage ich mal die Details vor. Das ist wirklich.
Aber so als kleinen Cliffhanger für nächste Woche.
Ja, 487 also Euro Auto, oder so. Ja.
Ach, wolltest du schon verraten?
Ja, natürlich.
Also das Auto war zum ersten Mal bei der Inspektion, ja? Und 487 Euro standen auf der Rechnung.
Oder 483, irgendwas Ende 400.
Ja. Also nah an 500.
Genau.
Also man hat quasi den Namen des Autos, hat man gedacht, komm, das ist einfach die Pauschale. Ja. Ja gut, dann werde ich mir vielleicht doch keinen 600 kaufen, wenn es daran gekoppelt ist. Aber es verlangt auf jeden Fall nochmal genau angeschaut zu werden, weil da muss ja, ich weiß nicht, da muss ja hochwertigstes Öl muss da ja genutzt worden sein beim Ölwechsel. Oder ich weiß nicht was, du hast irgendwie vielleicht deine Scheibenwischwaschanlage jetzt mit was richtig Teurem befüllen lassen, ohne es zu wissen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da drin steckt. Und nächste Woche, ich gucke mal ganz kurz auf den Kalender, was da noch so ansteht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wann wir da aufnehmen, aber das besprechen wir dann, wenn wir aufgelegt haben, auf jeden Fall.
Alles klar, dann bis dahin, dann gucke ich nochmal nach der
Happy Driving.
Der Bis dann, ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.